Johannes 20. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin oder empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Osterzeit ist in Deutschland Hasenzeit. Jesus ist allerdings kein Osterhase, aber ich bin froh, dass er zu den Angsthasen kommt. Also hier zu den Jüngern, zu seinen Begleitern, die sich in ihrem Bau eingeschlossen hatten, zusammenhockten und zitterten aus Angst. Trotzdem kommt Jesus zu ihnen und er kann das tun, weil er auferstanden ist und lebt. Und das ist auch genau das, was die Jünger brauchen. Und was auch wir brauchen, nämlich wirklich die Begegnung mit Jesus. Begegnungen mit Jesus führen immer zu tiefen Veränderungen. Die Angsthasen macht er froh. Die Eingeschlossenen sendet er hinaus in die Welt. Den in sich selbst Verkrümmten haucht er seinen Geist ein. Und den schuldig gewordenen gibt er Vollmacht, Sünden zu behalten und zu vergeben. Begegnungen mit Jesus führen zu tiefen Veränderungen, nicht allein das Wissen um ihn. Dass Jesus auferstanden war und lebt, das wussten die Jünger bereits, das hatte ihnen die Maria gesagt. Aber das hat in ihnen überhaupt nichts bewirkt. Wir wissen auch, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Aber diese Information an sich muss überhaupt noch nichts bewirken. Das kann man zur Kenntnis nehmen als eine Theorie oder eine Tatsache, je nachdem. Das ändert das Leben noch nicht unbedingt. Jedenfalls bei den Jüngern nicht. Bei uns auch nicht. Was uns ändert, ist, wenn Jesus uns begegnet. Und das ist heute auch in verschiedener Weise möglich. In der Regel wird er nicht so leibhaftig kommen, dass er uns die Hände zeigt und seine Seite. Aber er kommt durch seinen Geist und das ist etwas sehr Reales, wenn man das erlebt. Wir können solche Begegnungen nicht machen, nicht herbeiführen durch irgendwelche Übungen, auch nicht in Veranstaltungen. Aber wir können uns dem öffnen. Und dass wir uns dem öffnen, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir vielleicht schon einen gewissen Grad an Vollkommenheit oder Frömmigkeit erreicht haben müssten. Die Jünger hatten das nicht. Wie gesagt, Jesus kommt zu den Angsthasen hinter verschlossenen Türen. Jesus kommt nicht unbedingt zu Menschen, die sich irgendwie zusammenreißen, aber er kommt zu denen, die zusammengekommen sind. Die Jünger waren nicht zusammen als eine fromme, großartige Gemeinde mit gewaltigen Veranstaltungen und Aktivitäten und was weiß ich, sondern sie waren zusammen als die, die nicht weiter wussten und nicht mehr weiter konnten. Die waren am Ende. Aber sie waren zusammen. Das ist jetzt ganz wichtig. Jesus hat sie nicht einzeln in ihren Kellern besucht. Und wenn wir von den Christen im Neuen Testament lesen, dann sind die immer zusammen. Das ist interessant. Unsere Zeit ist ja sehr vom Individualismus geprägt. Das heißt auf Deutsch, jeder macht seinen Kram alleine. Und das heißt dann für Christen, ich bin Christ und habe meinen Glauben für mich selber. Und den pflege ich für mich selber. Und wenn mir mal danach ist, dann gehe ich mal zu einer kirchlichen Veranstaltung oder in die Kirche. Und wenn mir nicht danach ist, gehe ich nicht. Hauptsache, ich habe meinen Glauben. Im Neuen Testament sehen wir, Christsein wird im Wesentlichen in der Gemeinde gelebt. Zusammen mit den anderen. Es wird dort eingeübt. Dort wird Segen empfangen. Dort begegnen sie Jesus. Dort geben sie einander weiter, was sie von Jesus empfangen haben, was sie mit ihm erlebt haben. Dort segnen sie einander, beten füreinander. Und dort ist Jesus in besonderer Weise gegenwärtig, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, eigentlich auf meinen Namen hin, wo es ihnen um Jesus geht. Nicht, dass sie vollkommen werden, das ist nicht das Thema. Aber wo Menschen wissen, wir brauchen Jesus und deshalb treffen wir uns. Und deshalb war das Christentum in der ersten Generation so kraftvoll, kraftvoller als wir uns vielleicht vorstellen können. Und deswegen konnten aus diesen Angsthasen, ich sag mal, mutige Löwen werden, deren Stimme das ganze Römische Reich erschüttert hat. Das war so. Jesus kommt also zu denen, die zusammengekommen sind. Ängstlich, sie hatten versagt, sie waren verzagt, sie hatten kein Licht im Herzen, sie hatten keine Sicht für die Zukunft, sie konnten mit sich selber nicht viel anfangen, aber sie waren zusammen und Jesus will mit ihnen neu anfangen. Und da kommt er und bringt seinen Frieden mit. Friede sei mit euch. Shalom Alechem, hat er damals gesagt. Wo Jesus eintritt, wird Frieden. Deshalb beginnt übrigens auch unsere Abendmahlsliturgie genau mit diesem Gruß. Friede sei mit euch. Das heißt, jetzt will der Auferstandene mit seinem Frieden zu uns kommen und will uns seinen Frieden mitgeben. Weil der Pfarrer diesen Frieden genauso braucht, sind die Gemeinde und mit deinem Geist. Manche singen und mit seinem Geist, das ist Blödsinn, wie soll sein Friede mit seinem Geist sein? Also wir brauchen gegenseitig diesen Frieden, den nur Jesus schenken kann. Und wenn wir diesen Frieden empfangen, dann kommen ganz viele Dinge zur Ruhe, die uns sonst so umtreiben, vielleicht verrückt machen. Und der Zweifel weicht der Gewissheit, Jesus lebt und er ist da, er meint mich und er beschenkt mich. Nicht Argumente besiegen unseren Zweifel, sondern Jesus selbst, wenn er in unser Leben treten darf und wenn wir dafür offen sind. Wir dürfen ihn bitten und gespannt sein, was dann geschieht. An seiner Gegenwart liegt immer alles. Sie ist das größte Geschenk, was wir überhaupt haben können. Wer es kennt, weiß, dass es so ist. Wer es noch nicht kennt, kann sich es nicht vorstellen. Und aus dieser Gewissheit, dass Jesus da ist, wächst Freude. Da wurden die Jünger froh, sie freuten sich, sie fanden zur Freude, als sie den Herrn sahen. Ein Kennzeichen der ersten Christen war diese überschwängliche Freude. Davon war auch in der Brieflesung die Rede an zwei Stellen. Ihr freut euch mit, das kann man gar nicht übersetzt mit überschwänglicher, unsagbarer, jubelnder Freude. Das sind Worte drin, die bezeichnet eigentlich fast eine Ekstase, ein Ausgeflipptsein. Man kann sich gar nicht halten vor Freude, weil man Jesus begegnet ist und weil man Jesus kennt. Kann man es vielleicht auch nicht vorstellen, wir müssen uns da auch nicht selber dazu animieren irgendwie und zusammenreißen, aber wenn Jesus kommt in unser Leben, kommt es zu dieser Freude, er bewirkt sie. Und mitten in dieser Freude geschieht das Unglaubliche. Die, die sich eingeschlossen hatten, abgeschlossen, sich abgeschottet hatten von allen anderen, genau die sendet er hinein in die Welt. Auf so eine Idee konnte wahrscheinlich nur Jesus kommen, aber er macht das eben so. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. In derselben menschlichen Schwachheit, in derselben göttlichen Kraft wie Jesus, wie Schafe unter die Wölfe, mit demselben Auftrag wie Jesus, mit derselben Abhängigkeit von Gott wie Jesus, mit derselben Bedeutung wie die Sendung von Jesus, weil das, was Jesus angefangen hat, durch die Gemeinde fortgesetzt werden soll. Und wodurch werden diese Angsthasen dazu fähig? Nicht durch eine Psychotherapie oder Ausbildung, sondern durch den Geist Gottes. Jesus blies sie an und sprach: Empfangt Heiligen Geist. Es ist wichtig, dass wir hier genau hinsehen und hinhören und auch unterscheiden, was hier geschieht. Zu Ostern geht es um den Atem von Jesus, der sie belebt. Zu Pfingsten geht es um den Sturm Gottes, der sie bis an die Enden der Erde bringt. Zwei Wirkungsweisen des Heiligen Geistes, die zu unterscheiden sind. Sie können auch mal zusammenfallen, aber in der Bibel werden sie oft auch unterschieden. Wir haben hier in Johannes 20 sozusagen eine Anzahlung von Pfingsten. Jesus blies sie an, merkwürdig. Was bedeutet das? Es ist gut, wenn wir da mal auf die zweite Seite unserer Bibel schauen, da entdecken wir, dass Gott seinen Atem in die Nase des Menschen haucht. Und der war bis dahin nur eine wohlproportionierte Form von Erde. Der lag so da. Und als Gott ihn anhauchte, wurde daraus eine lebendige Seele. Wurde der Mensch lebendig und stand auf. Hier haben wir es nun in Johannes 20 nicht mit der Schöpfung des Menschen zu tun, sondern mit der Neuschöpfung, mit der Wiedergeburt aus dem Geist Gottes. Dass der lebendige Atem Gottes, sein Geist, in uns hineinkommt und dann macht er aus dem, was vielleicht schon wohlgeordnet und schön ist, aber immer noch tot, etwas sehr Lebendiges. Es geht um Leben. Jesus blies die Jünger an, ganz wörtlich, er blies hinein. Neuschöpfung. Ganz wie am Anfang auch Gott den Adam geschaffen hat. Und wir brauchen diese Neuschöpfung. Das Hineinblasen meint in der Muttersprache von Jesus und seinen Jüngern auch, der Heilige Geist wurde in die Propheten hineingeblasen, dass sie imstande wären, Gottes Wort zu sprechen. Wir kennen das ja, dass ein Instrument geblasen wird, um ihm Töne zu entlocken und Musik zu machen. Als Kind hat man mich mit so einem Gerät hier gequält oder ich habe es gequält. Wenn man da reinbläst, kommen manchmal Töne raus. Und so. Und Propheten und Jünger, die Jesus nachfolgen, die waren und sind Gottes Instrumente sozusagen, damit sie den Ton der Herrschaft Gottes erklingen lassen. Jesus lebt. Christus ist erstanden. Dass da Gottes Wort durchkommt, durch uns, in uns ertönt. Darum geht es. Das geht nur durch den Geist Gottes. Das ist mehr als fromme Worte sagen, fromme Geschichten erzählen. Wenn das durch Gottes Geist kommt, dann ist das etwas Lebendiges, dann bewirkt das Leben, dann ist das kraftvoll, dann ist das schöpferisch, da entsteht Neues, da werden Menschen aufgebaut, vielleicht auch korrigiert oder eben ermutigt, befähigt. Dieses Hineinblasen ist so ein Stück prophetische Ausrüstung auch, dass wir Gottes Wort in Vollmacht weitersagen können. Und hineinblasen bedeutet im Aramäischen auch ganz schlicht ermutigen. Jesus ermutigte sie, er gab ihnen neuen Mut. Wie gesagt, es waren Angsthasen, die waren ganz verschüchtert eingeschlossen da, die brauchten das. Also Neuschöpfung, Befähigung durch den Geist Gottes, Gottes Wort weiterzusagen, Ermutigung. Das geschieht, wenn Jesus uns begegnet, wenn uns sein Atem erreicht, wenn sein Geist uns erreicht, in uns hineinkommt. Und das ist nun Voraussetzung für das Folgende. Jesus sagt ihnen, welchen ihr die Sünden erlasst oder vergebt, denen sind sie erlassen, vergeben, und welchen ihr sie behaltet, nicht vergebt, denen sind sie behalten oder nicht vergeben. Das empfinden wir vielleicht gar nicht als irgendetwas Besonderes. Und das könnte daran liegen, dass wir nur sehr wenig erfasst haben, was Schuld bedeutet und was Vergebung bewirkt. Schuld trennt für immer von Gott mit allen Folgen, die das hat. Und Vergebung verbindet für immer mit Gott, mit allen Folgen, die das hat. Jeder Jude wusste damals noch, nur Gott selber kann Sünde vergeben. Vergeben kann immer nur der, an dem wir schuldig geworden sind. Es geht gar nicht anders. Kein Mensch kann sich selber vergeben. Beziehungsweise, man kann es erst, wenn Gott ihm vergeben hat. Dann ist es oft auch wichtig, dass man sich selber das vergibt und verzeiht, was man getan hat. Aber wir können uns nicht einfach hinstellen und sagen, auch sündigen ist menschlich und vergeben ist schließlich Gottes Beruf. Es wird schon irgendwie seinen Gang gehen. Den geht's nicht. Gott kann vergeben, weil Jesus dafür bezahlt hat. Aber er muss es nicht. Und er tut es nicht automatisch. Und wenn das bei uns ankommen soll, dann sind Boten nötig, die das in Gottes Auftrag aussprechen können und dürfen. Vergebung ist ein göttliches Geschenk. Und Jesus macht einmal deutlich, diese Vollmacht zu vergeben, kann man sich genauso wenig anmaßen wie die Vollmacht zur Krankenheilung. Bei der Vollmacht zur Krankenheilung geht es um Beseitigung einer körperlichen oder seelischen Krankheit. Bei der Vollmacht zur Vergebung geht es um die Beseitigung einer Krankheit, eines Schadens in unserem Geist, in unserem Innersten, dass die Beziehung zu Gott kaputt ist. Und zu beidem gehört Vollmacht und Beauftragung. Es ist etwas ungeheuer Großes, nicht mit Geld bezahlbar, sondern nur mit dem Blut von Jesus. Wenn ein Christ, ein Jünger von Jesus, einem anderen im Namen von Jesus die Vergebung zusprechen darf. Manchmal darf er es auch nicht. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten, steht hier. Vergebung von Gott her kann und darf nie durch einen Menschen einfach so leichtfertig, allgemein, pauschal und obenhin ausgesprochen und vermittelt werden. Manchen fällt vielleicht auf, dass ich nach der allgemeinen Beichte nicht diese Formel sage, die die Pfarrer sonst in Sachsen gebrauchen. Ich vergebe allen im Namen von Jesus. Ich tue es nicht, weil Jesus das nie pauschal für alle getan hat. Er hat es für Einzelne getan. Und ich habe nicht mehr Vollmacht als Jesus. Ich sage deshalb Bibelworte, die man im Glauben ergreifen kann, und dann kann man so Vergebung annehmen. Aber ich sage deshalb nur, was in der Bibel steht. Es ist ja eine ungeheure Verantwortung. Und man kann ja wieder fragen, wie kann sich jemand anmaßen, dem einen zu vergeben und dem anderen nicht? Eben, das kann man sich nicht anmaßen. Weder jemanden die Schuld im Namen von Jesus zu vergeben, noch sie im Namen von Jesus zu behalten. Diese Vollmacht dazu und die Gabe auch der Unterscheidung, wann Vergebung zugesprochen werden darf und wann nicht, das kann nur Jesus durch den Heiligen Geist schenken. Und das ist etwas ganz, ganz Großes mit ewigen Folgen. Und so sendet Jesus seine Jünger in die Welt, damit die Weichen für die Ewigkeit gestellt werden bei den Menschen, zu denen sie kommen. Und es ist auch eine Frage, ist bei dir die Weiche in Richtung Ewigkeit schon gestellt? Weißt du, dass dein Zug in Richtung Ewigkeit fährt, in dem du sitzt? Weißt du, dass du dort ankommst? Oder sitzt du vielleicht in einem Zug, wo es sehr schön ist und angenehm, aber unklar, wo es hinausläuft, aber vielleicht in den Abgrund fährt am Ende? Wenn du da keine Gewissheit hast, dann such dir einen Boten von Jesus, der dir dort zur Klarheit helfen kann. Dass diese Weiche gestellt wird, dass du weißt, wo dein Leben einmal landet. Dass du weißt, dass es bei Gott ankommt. Dass du weißt, dass die Sünde vergeben ist. Jede Sünde kommt zur Sprache. Entweder hier und sie wird hier vergeben oder im Gericht. Die Weichen müssen gestellt werden und dafür gibt Jesus seinen Jüngern Vollmacht. Das muss kein Pfarrer sein, aber ein Christ, der darum weiß, dass Jesus ihm diese Vollmacht gegeben hat und der das selber bei sich erlebt hat. Vergebung. Das Erstaunliche, dass Jesus diese Vollmacht ganz einfachen Menschen gibt, Menschen, die versagt haben, die Angst hatten. Er gibt ihnen eine Vollmacht und Ausrüstung, die nicht aus dieser Welt kommen. Wo der auferstandene Jesus hineintritt und Menschen begegnet, dort geschehen ganz erstaunliche Dinge und ganz erstaunliche Veränderungen bis heute. Deshalb brauchen wir diese Begegnungen mit Jesus. Die Angsthasen macht er froh. Die Eingeschlossenen sendet er hinaus in die Welt. Den in sich selbst Verkrümmten haucht er seinen Geist ein. Und ausgerechnet den schuldig gewordenen gibt er Vollmacht, Sünden zu behalten oder zu vergeben. Gott sei Dank, dass Jesus lebt und dass genau dasselbe auch heute geschehen kann und soll. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.